Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Willkommen und guten Abend zu den Tagesthemen an einem Tag, an dem sich mal wieder die griechischen Ereignisse überschlagen. Versuchen wir also, sie zu ordnen und halten wir erst einmal fest, was wir wissen. Das Hilfsprogramm für Griechenland wird nicht verlängert. Heute Nacht läuft es aus. Doch die Griechen geben offenbar nicht auf. Wie wir gerade erfahren, bitten sie um Aufschub für die ebenfalls fällige Rate an den internationalen Währungsfonds, die sie nicht bezahlen können und damit de facto bankrott wären. Es wird seit dem Nachmittag wild hin und her geschrieben und hin und her telefoniert zwischen Athen und Brüssel. Bis zur letzten Millisekunde vor 12 wird gekämpft, so wie es EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker gestern angekündigt hat. Bettina Scharkus über einen Sommer ohne Loch in Brüssel.
Ferienstimmung in Brüssel, die Biergärten sind voll, die Stadt trägt Flipflops. Auch Parlament und Kommission stehen kurz vor der Sommerpause, doch davon ist nicht viel zu merken. Im Europaviertel hält die Griechenland-Krise die Beamten in Atem. Dieser Brief flatterte der Eurogruppe in letzter Minute ins Haus, Absender Alexis Tsipras. Er möchte das Hilfsprogramm kurzfristig verlängern und fordert einen neuen, über 2 Jahre laufenden Kredit aus dem Euro-Rettungsfonds ESM. Erste Reaktionen aus dem Europaparlament: Empörung.
Herr Tsipras hat ja im Februar schon einmal mehr Zeit bekommen und im April schon einmal mehr Zeit bekommen. Dass er jetzt noch einmal um mehr Zeit bittet, zeigt einfach, dass hier ein Poker im Gange ist von griechischer Seite, auf den wir uns nicht einlassen dürfen. Wenn die Bundesregierung hier einknickt, dann brechen wirklich alle Dämme.
In Berlin heißt es über den Tag, man kenne gar keine neuen Verhandlungsvorschläge. Am Abend macht die Kanzlerin dann deutlich, was sie von dem Brief aus Athen hält.
Wenn Sie jetzt heute noch nicht näher zu klassifizierende Angebote gegeben hat, auf Verhandlungen, die wir nicht spezifizieren können, bevor nicht ein Referendum, so wie es geplant ist, durchgeführt wird, werden wir über gar nichts neu verhandeln.
Mittlerweile haben auch die Finanzminister der Eurogruppe die neuesten Vorschläge aus Griechenland abgelehnt. Kommissionspräsident Juncker hat den Athener Regierungschef heute noch einmal zu mehr Kompromissbereitschaft gedrängt. Bei einer Rede am Abend äußert er sich nur indirekt zum Schuldendrama. Er müsse schnell wieder an seinen Schreibtisch, sagt Juncker, wegen der wichtigen Dinge, die sich in Griechenland ereignen würden.
Ja, fragen wir Nachbar Rolf-Dieter Krause in Brüssel. Griechenland fordert also ein neues Hilfsprogramm. Ginge das denn überhaupt so quasi aus der Hüfte geschossen?
Nein, das geht nicht. Also darüber wird vor Sonntag auch nicht verhandelt werden. Das ist dann wieder ein völlig neues Verfahren. Ab morgen ist Griechenland kein Programmland mehr. Das Interessante ist, dass die Griechen eine ganz andere Art Programm fordern, ebenfalls aus dem ESM, aber eine sogenannte Stabilisierungshilfe. Und das ist nun ein Programm, das erstens nur angewandt werden kann, wenn die Finanzminister der Eurozone die Finanzstabilität in der gesamten Eurozone und ihren Mitgliedstaaten gefährdet sehen. Und zweitens ist das ein Programm, das deutlich stärkere Auflagen erfordert als die Programme, in denen Griechenland bisher geblieben ist. Und selbst ein Brief, den man am Abend hier noch nachgereicht hat, war ein weiterer griechischer Versuch, die schon ohnehin sehr aufgeweichten Auflagen noch einmal weiter aufzuweichen. Also das ist in sich widersprüchlich. Dieses Programm geht nur mit sehr, sehr strikten Auflagen. Man hat das mal im Beispiel Zyperns gemacht.
Aber wird man denn darüber dennoch reden? Sind die Finanzminister noch vor Sonntag zu neuen Verhandlungen bereit? Wir haben die Kanzlerin gehört, die sagt, also vor Sonntag, erst nach dem Referendum, ist Reden eigentlich erst wieder möglich.
Also die Finanzminister der Eurozone haben heute Abend nichts dergleichen erklärt. Sie werden morgen wieder zu einer Telefonkonferenz zusammenkommen, aber da werden sie sich eher mit der Lage befassen. Das Wort der Kanzlerin gilt auch. Wenn in Griechenland nicht der klare Wille erkennbar wird, und der ist bisher nicht erkennbar, dass man wirklich etwas unternehmen will, dass man seinen eigenen Anteil leisten will, dann sieht die Eurogruppe vorerst keinen Grund zu verhandeln. Aber man wartet jetzt erstmal den Sonntag ab.
Mhm. Danke, Rolf-Dieter Krause. Und gehen wir gleich weiter nach Athen zu Peter Dahlheimer. Herr Dahlheimer, erklären Sie uns das. Warum beantragt Alexis Tsipras ein neues Hilfsprogramm, obwohl er ja eigentlich das alte schon ablehnt und die Bedingungen dafür? Wie geht das zusammen? Welche Strategie könnte dahinter stecken?
Es ist die blanke Not. Die Staatskasse gleicht einem Vakuum. Die Banken stehen vor dem Kollaps. Die internationalen Ratingagenturen haben 4 große Banken des Landes noch einmal herabgestuft auf Selective Default, das heißt partieller Zahlungsausfall. Es ist gut möglich, dass das Limit am Geldautomaten noch einmal herabgesetzt wird. Es ist momentan ohnehin nur bei 60 Euro. Auf der anderen Seite ist ganz gut möglich, dass Alexis Tsipras Schuld abwälzen will. Für den Fall, dass alles schief geht, dass die Staatspleite kommt, dafür will er, wie so viele andere auch in diesem Spiel, nicht die Verantwortung übernehmen. Und deshalb spielt er den Ball jetzt wieder zurück nach Brüssel.
Wenn denn das Referendum am Sonntag kommt, und es sieht ja danach aus, wie stehen Tsipras Chancen angesichts dieser wachsenden Notlage, die Sie schildern, dass die Griechen seinem Kurs folgen?
Es könnte auch sein, dass dieses Referendum doch nicht kommt. Vor einer Stunde etwa hat der stellvertretende Ministerpräsident Dragasakis im griechischen Fernsehen gesagt, er habe Tsipras gebeten, das Referendum wieder abzublasen und die letzte Reformliste aus Brüssel zu unterschreiben. Das könnte tatsächlich eine Wende sein. Aber sollte es zu diesem Referendum kommen, in dem die Griechen über die letzte Reformliste aus Brüssel abstimmen, dann zeichnet sich eine Mehrheit der Griechen dafür ab. Denn die Demonstrationen, die genau dies fordern, sind deutlich besser besucht als die, die dagegen sind. Und die Umfragen, die Meinungsumfragen sind ohnehin klar, was den Euro betrifft. 65-70% der Griechen wollen im Euro bleiben, auch 52% der Syriza-Anhänger.
Die Einschätzung unseres Korrespondenten in Athen. Danke, Peter Dahlheimer. Und um zu verstehen, warum diese Regierung gerade die gesamte Europäische Union gegen sich aufbringt, wollen wir uns Alexis Tsipras noch mal ein wenig mehr nähern. Hat er aus purer Not die Bremse gezogen und mitten in den Verhandlungen den letzten Ausweg in einem Referendum gesehen, wenn es denn kommt? Oder ist diese Abstimmung Teil eines lang gehegten und vorbereiteten Plans, zu dem es ja dann auch gehören würde, die Europartner vorsichtig formuliert bewusst zu überrumpeln und hinters Licht zu führen? Weil auch wir leider nicht in den Kopf des Alexis Tsipras gucken können, mit dem er offenbar durch die Wand will, hat Mike Lingenfelser unsere Kollegen vom griechischen Fernsehen gefragt, wie sie auf die Politik ihrer Regierung schauen.
Nee. Der Mann der Stunde, Alexis Tsipras. Improvisiert er in diesen Tagen nur oder ist er ein gewiefter Taktiker? Der prominente Moderator der Hauptnachrichten im griechischen Fernsehen, Panos Haritos, ist der Einzige, der Tsipras zuletzt persönlich interviewt hat. Wir besuchen ihn heute Nachmittag im Studio. Für Panos sind die überraschend anmutenden Manöver der Tsipras-Regierung kein Zufall. Tsipras benutzt das Referendum als Druckmittel für Verhandlungen. Und wenn es ein gezieltes Druckmittel war, dann sieht es so aus, als würde sein Plan aufgehen. Denn in diesem Moment, da wir uns unterhalten, gibt es ja offenbar hinter den Kulissen doch wieder neue Initiativen für neue Verhandlungen. Und tatsächlich, im Privatsender Sky ist plötzlich von fieberhaften Verhandlungen die Rede. Tsipras engster Vertrauter, Minister Mikos Pappas, bestätigt Telefonate zwischen Tsipras, EU-Kommissionspräsident Juncker, Europaparlamentsvorsitzendem Schulz und EZB-Chef Draghi. Trotzdem werde es, sagt er später, am Sonntag in jedem Fall ein Referendum geben. Die nächste Nachricht in Griechenland ist Angela Merkels Reaktion. Die Kanzlerin bekräftigt, dass das heute auslaufende Hilfspaket nicht verlängert werde, aber die Tür für Griechenland offen bleibe. Und solange diese Tür für Gespräche offen bleibt, so sagt uns Dimitris Apokis, langjähriger Auslandskorrespondent, sei noch alles möglich.
It's a very harsh proposal.
Die bisherigen Vorschläge für eine Verlängerung des Hilfspakets sind nun mal zweifelsohne sehr hart für die griechische Bevölkerung und für das Parlament auch bei der Umsetzung. Aber was bitte ist die Alternative? Ein Nein beim Referendum mit geschlossenen Banken und so weiter? Das wäre meiner Meinung nach noch viel schlimmer für die Bevölkerung.
For the country and its people, in my opinion.
Das fürchtet wohl auch Tsipras, für den sein selbst herbeigerufenes Referendum zwar ein nützliches Druckmittel gegen Brüssel ist, aber eben auch eine risikoreiche Abstimmung über sein eigenes politisches Schicksal bedeutet. Am späten Nachmittag zieht er schließlich die nächste Karte. Er schlägt ein völlig neues Hilfspaket für Griechenland vor, das sich über 2 Jahre erstrecken und neue Verhandlungen über die Schuldenrückzahlung beinhalten soll. Dann wäre er bereit, das Referendum abzusagen. Es ist die Top-Meldung in den griechischen Nachrichten. Die Korrespondenten und Politiker warten gespannt auf Sendung, auf die Reaktionen aus Brüssel zum Tsipras-Vorschlag. Und am Abend, nach einer Pressekonferenz von Kommissionspräsident Juncker, kommt schließlich die Eilmeldung aus Brüssel. Die Eurogruppe will morgen telefonisch über die neuen Vorschläge von Tsipras beraten. Noch hat Tsipras keinerlei Zusagen. Falls er in Brüssel auf taube Ohren trifft, er mit seinem Vorschlag scheitert, wird er dann zu seinem Nein beim Referendum stehen? Noch einmal fragen wir nach bei Dimitris Apopis. Das Einzige, was Tsipras umstimmen kann, ist die prekäre Lage, die sich mit jeder Minute verschlechtert. Das, glaube ich, ist das Einzige, was ihn noch umstimmen kann. Auch Moderator Panos Haritos sieht noch immer Verhandlungsspielraum.
On the other hand, it means that the
auch
Europeans,
die EU spielt doch Poker. Und Poker spielt man bis zur letzten Sekunde. Wir warten also immer noch, ob beide Seiten nur bluffen und wie weit wir von einer Einigung wirklich entfernt sind.
And how far we are from an agreement that they can reach.
Über die nächste Pokerrunde, zumindest das ist sicher, wird hier schon morgen in den Frühnachrichten berichtet.
Ausgebufft und großkotzig. So ist Yannis Varoufakis in den Augen vieler in den vergangenen Monaten immer wieder aufgetreten. Gerade deutsche Medien wurden nicht müde, über den lässigsten Finanzminister der Geschichte zu berichten, der in Motorradkluft und meistens mit dickem Grinsen im Gesicht auftritt. Auch wenn diese Lederkutten-Chuzpe sicher auch Teil seiner Strategie ist, wurde uns oft vorgeworfen, dass wir uns blenden lassen vom Bild eines politischen Punks, der nicht nach den Regeln der EU spielen will. Deshalb hören wir heute einmal ganz besonders genau hin, was Varoufakis eigentlich zu sagen hat. Klaus-Rainer Jackisch hat sich ein paar der typischen Varoufakis-Provokationen vorgenommen und sie auf ihren Wahrheitsgehalt überprüft.
Yannis Varoufakis gibt sich gerne unkonventionell. Mit dem Motorrad kommt der griechische Finanzminister ins Büro. Krawatten sind Ether. Und einen flotten Spruch hat er auch immer auf den Lippen.
Ich bin eingeladen worden, weil ich das New Kid on the Block bin, sozusagen.
Doch die Ansichten des Wirtschaftswissenschaftlers untergraben immer mehr das Vertrauen der Schuldner. Gegen ein mögliches Ausscheiden aus dem Euro will er sich mit einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof wehren. Sein Argument? Die EU-Verträge sehen einen Euro-Austritt nicht vor. Unsere Mitgliedschaft ist nicht verhandelbar.
In der Tat ist ein Rauswurf aus dem Euro in den EU-Verträgen nicht vorgesehen. In der juristischen Fachwelt wird gerade heiß diskutiert, ob es vielleicht andere Rechtsgrundlagen geben könnte. Aber so eine Situation gab es eben auch juristisch noch nie. Und deswegen kann man heute einfach keine klare Aussage dazu treffen, ob das rechtlich alles machbar ist.
Bislang haben die anderen Mitglieder der Eurogruppe allerdings gar keinen Austritt Griechenlands aus der Währungsunion verlangt. Große Verärgerung auch bei EZB-Chef Draghi und Eurogruppenchef Dijsselbloem. Denn Varoufakis fordert die Zahlung von Gewinnen aus Anleihekäufen der Notenbank. Diese Zahlung wurde gestoppt, weil Griechenland vereinbarte Reformen nicht umsetzt. Europa schuldet Griechenland noch 1,9 Milliarden Euro aus Gewinnen der EZB im Jahr 2014. Dieses Geld wurde aber zurückgehalten, um Druck auf uns auszuüben.
Dieser Vorwurf ist natürlich nicht gerechtfertigt. Tatsache ist, dass hier die Gläubiger Griechenland ganz besonders entgegengekommen sind. Sie haben nämlich 2012, Ende des Jahres, beschlossen, Griechenland zusätzlich zu helfen, indem sie Gewinne, die eigentlich den einzelnen Mitgliedsländern zustehen, an Griechenland überweisen. Die wären auch nach 2014 ausgezahlt worden, wenn Griechenland weiterhin das zweite Programm befolgt hätte.
Doch Varoufakis macht auch keinen Hehl daraus, warum er Reformen wie etwa die diskutierte Erhöhung der Mehrwertsteuer nicht will. Wissen Sie, was unser wirkliches Problem mit der Mehrwertsteuer ist? Unsere Finanzverwaltung ist nicht in der Lage, sie zu kassieren.
Wer trägt daran die Verantwortung, dass so wenig Menschen Griechenland Steuern zahlen? Und natürlich liegt das vor allem bei der Regierung, die auch über die letzten 5 Jahre es nicht geschafft hat, das Steuersystem so zu reformieren, die Institutionen so zu reformieren, dass nun die Menschen mehr Steuern zahlen.
Doch für Yannis Varoufakis scheint das kein Problem zu sein. Wenn seine Taktik am Ende nicht aufgeht, will er die Brocken hinschmeißen und wird mit seinem Motorrad wieder davonfahren.
Das ständige Taktieren und das ständige Hin und Her zwischen Griechenland und der EU sorgt auch heute an den Börsen für turbulente Zeiten. Damit beginnt die Nachricht mit Thorsten Schröder.
Die Anleger blickten auch heute wieder nervös nach Griechenland. Der deutsche Aktienindex sank auf 10.945 Punkte. An der Wall Street stieg der Dow Jones dagegen leicht an auf 17.618. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Ein weiterer Tag voll Achterbahnatmosphäre an der Börse. Zunächst fiel der deutsche Aktienindex am Morgen, auch weil Griechenland die heute fällige Rückzahlung an den Internationalen Währungsfonds nicht leisten will. Dabei hat dies erstmal keine dramatischen Folgen, denn es gibt ein Verfahren, das Griechenland tatsächlich etwas Luft verschafft. Zahlt Athen heute nicht, wird erst einmal eine Mahnung rausgeschickt und es gibt keine Hilfsgelder mehr. Nach 2 Wochen geht die zweite Mahnung nach Athen raus und man spricht ein ernstes Wort miteinander. Wird dann immer noch kein Geldeingang verzeichnet, wird intern beim Internationalen Währungsfonds der Zahlungsverzug festgestellt. Nach 3 Monaten wird der dann offiziell verkündet. Und selbst dann gibt es noch weitere Eskalationsstufen. Am Ende würde Griechenland die Mitgliedschaft im IWF entzogen. An dieser Stelle mag Zeit gewonnen sein, aber sie fehlt an anderer Stelle. Noch geben die griechischen Geldautomaten Euros her. Aber wie lange noch? Das Zittern bis zum Referendum am Sonntag geht weiter. Vielleicht aber gibt es doch noch vorher eine Lösung.
Der deutsche Arbeitsmarkt zeigt sich trotz aller Krisen robust. Die Zahl der registrierten Erwerbslosen ist im Juni in allen Bundesländern gesunken. Nach Angaben der Nürnberger Bundesagentur waren insgesamt rund 2,7 Millionen Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. 51.000 weniger als im Mai und 122.000 weniger als vor einem Jahr. Die Quote fiel auf 6,2%. In Berlin ist heute der aktuelle Verfassungsschutzbericht vorgestellt worden. Demnach hält der Inlandsgeheimdienst islamistischen Terrorismus für die größte Bedrohung in Deutschland. Die militärischen Erfolge des IS und die Ausrufung des Kalifats hätten eine euphorische Stimmung bei europäischen Dschihadisten ausgelöst, so der Verfassungsschutz. Auch Deutschland könne Ziel von Anschlägen werden.
Neben der islamistischen Anziehungskraft sorgen sich die Verfassungsschützer in ihrem heutigen Bericht auch um eine andere extreme Gefahr, nämlich die von rechts. In diesem Haus im sächsischen Meißen sollen 32 Asylbewerber untergebracht werden. Und das war offenbar schon Grund genug, dass Unbekannte am Wochenende hier Feuer legten. Die Angriffe auf Flüchtlingsunterkünfte häufen sich überall in Deutschland. Erst gestern in Lübeck. Doch die allermeisten Anschläge verzeichnet der Verfassungsschutz in Sachsen. Warum ist das so? Warum sind die Gewalttaten ausgerechnet dort so stark, wo vergleichsweise wenig Migranten leben? Danko Handrik über die lautstarke Rechte und die Stille der Politik in Sachsen.
Einfach mal die Sonne genießen. Mit der Ruhe sei es hier ja leider vorbei, sagen Jenny und Christian. Sie wohnen in Freital neben einer neuen Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge. Seitdem gäbe es hier Stress. Aber daran seien nicht die Flüchtlinge schuld.
Und die Zeit geht's noch ab und dann später wird es noch ein bisschen losgehen hier. Also da wird die Idylle wahrscheinlich ein bisschen gestört werden.
Ein Flüchtlingsheim unter Polizeischutz. Seit vergangener Woche wurde hier mehrmals gegen Flüchtlinge demonstriert. Mit harten Worten, wüsten Beschimpfungen, Drohungen. Auch die, die nicht mitdemonstrierten, sehen den Fehler bei den Politikern im Land.
Man wird halt so reingeschubst in diese Situation. Und es wird eigentlich hinterm Rücken eher so gemacht, dass die auf einmal da sind und dass man damit klarkommen muss. Und wir müssen das akzeptieren. Und das finde ich irgendwo nicht in Ordnung.
Viele Kommunalpolitiker gehen in Deckung. Keine Interviews zum Thema Asyl. Ein sächsischer Landrat versucht zu erklären, warum man überfordert sei.
Wir bekommen circa jede Woche 50 bis 150 Menschen vor die Tür gestellt. Und die müssen untergebracht werden. Die Gemeinden haben nach dem sächsischen Flüchtlingsaufnahmegesetz die Pflicht zur Mitwirkung. Ich glaube, dass vielen Gemeinden diese Pflicht noch nicht richtig bewusst ist.
Beim Bürgermeister beginne große Flüchtlingspolitik, so die Landräte. Der Bundesinnenminister fordert in Berlin, harte Kante zu zeigen gegen Brandanschläge wie den in Meißen vergangene Woche. Die Statistik ist alarmierend. 2013 55 Übergriffe auf Flüchtlingsunterkünfte. In diesem Jahr sind es jetzt schon 150.
Das hat nichts mit Sorgen zu tun, die es natürlich gibt. Es darf kein stilles Verständnis und erst recht kein stilles Einverständnis geben im Blick auf die Anwendung von Gewalt gegen Asylbewerber oder Flüchtlingsunterkünfte.
In Sachsen, so die Opposition, verharmlosen Teile der CDU schon seit Jahren fremdenfeindliche Tendenzen. Ministerpräsident Tillich bestreitet nicht, dass es in einigen Orten ein Rassismusproblem gäbe, Lösen könne das aber keiner allein.
Wir haben ein Problem, dass an den Orten, wo letztendlich ein Protest entsteht, nur dieser wahrgenommen wird. Und ich wünschte mir, dass dort die schweigende Mehrheit, die auch für die Aufnahme der Asylbewerber ist, für die Integration der Ausländer ist, sich laut und deutlich auch äußert.
Es ist ruhig in Freital am späten Nachmittag. Die Polizei bleibt aber. So sieht Normalität in der Flüchtlingspolitik heute aus.
Die rechte Gewalt in Deutschland wächst. Ein Kommentar von Stefan Raue vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Es war einmal in Tröglitz. Da sorgte eine Gruppe drohender und brüllender Menschen aus dem rechtsextremen Umfeld für Angst und Schrecken im Ort. Aber es gab einen mutigen und aufrechten Bürgermeister, der sich zum Asylrecht und zum Rechtsstaat bekannte, der gegen den Ungeist standhielt und sogar bei seinem Amtsverzicht tapfer und klar blieb. In diesen Tagen scheint das ganz weit weg. Anschläge auf Asylbewerberheime in Lübeck und Meißen, 31 Anschläge allein in diesem Jahr in Sachsen, ein paar bedrohlich wirkende Demonstranten und eine menschenverachtende rechtsextreme Propaganda in den sozialen Netzwerken. All das scheint Wirkung zu zeigen. Schon gehen einige Landräte und Bürgermeister in Deckung. Nicht nur, aber auch im Musterland Sachsen. Und wenn sie dann mal in Erscheinung treten, dann weisen sie anklagend auf Landesregierung und Bund. Zu wenig Geld gäbe es von dort und zu wenig Information. Das mag im Einzelfall zutreffen, es nimmt die Kommunalpolitik aber nicht aus der Pflicht. Wer glaubt, er könne sich auf Kosten von Land und Bund beim Thema Asyl davonstehlen, der irrt. Das Grundgesetz und die Werte des christlichen Abendlandes gelten auch in Freital oder Meißen. Ein Verstecken oder Lavieren wird nicht helfen. Rassisten und gewalttätigen Ausländerfeinden geht es ums Ganze, nicht um Kommunal- oder Landespolitik. Wer schweigt, stimmt zu. Das gilt für alle politischen Ebenen, von der Kanzlerin bis zum Landrat. Gute Kommunalpolitik war immer mehr als Schützenfest und Kindergartenbesuch. Heute gilt es vor allem, Haltung zu bewahren und Mut zu zeigen.
Stefan Raue kommentierte: Gerade Kinder trifft es oft am härtesten, wenn in einem Land Krieg herrscht. Das Kinderhilfswerk UNICEF hat jetzt den Bericht Kinder zwischen den Fronten veröffentlicht. Und der zeigt, dass immer mehr Mädchen und Jungen unter dieser Gewalt leiden müssen. Noch einmal Thorsten Schröder.
Zurzeit wächst jedes 10. Kind in einem Kriegsgebiet auf. Das hat das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen errechnet. Laut UNICEF droht die Gefahr, dass ganze Generationen von Kindern Gewalt und Instabilität als normalen Teil ihres Lebens begreifen. Die Organisation richtete darum einen dringenden Appell an die internationale Gemeinschaft, mehr zum Schutz von Kindern zu tun.
Sie muss mit anpacken, um das Zelt gegen Regen zu schützen. Die 10-jährige Syrerin Saba in einem Flüchtlingslager im Libanon. Sie lebt hier, weil sie aus ihrer Heimat fliehen musste. Ihre Familie hat sie verloren, jetzt teilt sie ein Zelt mit fremden Menschen. Ein Schicksal, das derzeit viele Kinder erleiden. 230 Millionen. Jedes 10. Kind weltweit leidet unter den Folgen von Krieg und Gewalt, beklagt UNICEF. Kinder werden in ihren Betten bombardiert und in ihren Schulen. Sie werden entführt, getötet, sexuell missbraucht, gefoltert und als Kindersoldaten rekrutiert. Besonders dramatisch, die Konflikte, unter denen die Kinder leiden, sind, anders als früher, keine Kriege zwischen Staaten, sondern ausgelöst von militärischen Banden und religiösen Fanatikern. Deshalb sind sie oft nicht örtlich begrenzt, dauern viel länger. Das stellt die internationale Gemeinschaft der Helfer vor große Probleme. Mehr Hilfe tue deshalb Not, von Staaten und privaten Spendern, so der Appell. Denn Hilfe für Kinder sei eine humanitäre Pflicht und eine Investition in die Zukunft der Weltgemeinschaft.
Dänemark will seine Grenzen schärfer kontrollieren. Das Außenministerium begründete dies mit dem Kampf gegen illegale Einwanderung und Menschenschmuggel. Das Schengen-Abkommen werde aber nicht verletzt. Darin sind zwar Personenkontrollen vorgesehen, aber nur stichprobenartig. Dänemark wird seit kurzem von einer Minderheitsregierung der liberalen Venstre-Partei geführt. Ständige Grenzkontrollen, wie sie die Rechtspopulisten fordern, soll es nicht geben. Hitzewelle in Südeuropa. Die Temperaturen stiegen in Spanien auf mehr als 40 Grad. In Portugal, Italien und Frankreich war es ähnlich heiß. Die Gesundheitsbehörden warnen vor den hohen Temperaturen. Übermäßige Anstrengungen im Freien sollten vermieden werden. Ratsam ist es, viel Wasser zu trinken. Für morgen werden selbst in Großbritannien 35 Grad vorhergesagt.
Viele werden es wohl einfach verschlafen. Wenn das Halbfinale der Frauenfußball-WM in Kanada beginnt, ist es bei uns schon 1 Uhr nachts. Dabei würde es sich wirklich lohnen, wach zu bleiben. Das Spiel in Montreal ist sowas wie ein vorgezogenes Finale. Die deutschen Damen als Weltranglistenerste treffen auf die Nummer 2, die USA. Was die Unterstützung angeht, sind die Amerikanerinnen heute im Stadion klar im Vorteil. Für sie ist es fast ein Heimspiel. Viele Fans sind angereist. Und der amerikanische Präsident Obama hat per Twitter ein Foto mit Trikot geschickt, um seine Ladies anzufeuern. Da würden sich die deutschen Spielerinnen sicher freuen, wenn für sie ein bisschen mehr Motivation raussprenge als nur eine SMS der Kanzlerin kurz vorm Spiel. Jan Neumann.
Nein, es sind nicht die Kinder der deutschen Fußballfrauen. Der Park in der Nähe des Hotels in Montreal, ein beliebtes Ziel für Familien und Tagesmütter. Und für die deutsche Nationalmannschaft. Anschwitzen, den Kreislauf in Gang bringen. Bei gelöster Stimmung, denn das WM-Minimalziel ist schon jetzt erreicht.
Wenn wir es schaffen, bis ins Halbfinale zu kommen, dann ist das für mich ein Riesenerfolg. Und da sind wir jetzt. Deswegen können wir auch ganz entspannt in das nächste Spiel gehen. Weil wir auch da wussten, es gibt halt dann auch wieder den Gegner wahrscheinlich als USA als Gegner. Und das ist wieder ein richtig harter Brocken.
Mit Frankreich ist ein Brocken schon weggeräumt. Allerdings wurde Deutschland zeitweise schwindlig gespielt. Für den Einzug ins Finale wird eine Leistungssteigerung notwendig sein.
Was wir halt auch unbedingt brauchen gegen die USA, ist auch ein gutes Kombinationsspiel nach vorne, weil das mögen sie nicht so gerne. Und das müssen wir auf jeden Fall besser machen als gegen Frankreich.
Genauso wie Deutschland wollen auch die USA den dritten Stern, den dritten WM-Titel. Der viermalige Olympiasieger gegen den achtmaligen Europameister. USA-Trainerin Jill Ellis spricht schon im Vorfeld von einer epischen Schlacht. Die Deutschen sind sehr gut im Umschaltspiel. Sie spielen direkt, kämpfen um jeden zweiten Ball, haben starke Persönlichkeiten. Ein fantastisches Team. Wir müssen auf jeden Fall unser Bestes geben. Bei Deutschland sind alle Frauen an Bord, auch die angeschlagene Jennifer Marojan. Das Spiel gegen Frankreich hat zwar viel Kraft gekostet, der Sieg im Elfmeter-Drama hat aber auch neue Kräfte freigesetzt. Insofern ist das Selbstvertrauen bei der deutschen Nationalmannschaft enorm groß. Vor diesem Gipfeltreffen der Schwergewichte, Deutschland die Nummer 1, die USA die Nummer 2 der Weltrangliste. Die Entscheidung fällt heute Nacht ab 1 Uhr.
In Südeuropa ist die große Hitze ausgebrochen, das haben wir gerade gehört. Fragen wir also Claudia Kleinert, ob diese brütende Hitze auch zu uns kommt.
Ja, Karin Mioska, ich muss es leider mit Ja beantworten. Es wird die nächsten Tage immer heißer bei uns. Das heißt, an die 40 Grad kommen wir dann auch, und zwar am Samstag. Amrum, 20 Grad Höchsttemperatur heute. Auf dem Brocken 18 Grad, Freiburg dagegen schon 31 Grad, also an der Küste mit Seewind und auf den Bergen ließ es sich aushalten. Aber selbst Amrum bekommt richtige Hitze Richtung Wochenende 30 Grad, weil dann eben der Wind nicht mehr vom Wasser, sondern vom Land kommt. Auf dem Brocken ganz erträglich, aber auch da am Samstag 27 Grad, in Freiburg 38 Grad. Am Samstag, wie gesagt, so Richtung Mosel und Saar können es auch an die 40 Grad werden, denn ganz klar, diese Hitze aus Spanien und Portugal, die kommt jetzt auf direktem Wege zu uns. Hier sieht man, dunkelrot eingefärbt, das heißt über 40 Grad. Und jetzt dreht die Strömung. Wir bekommen die Luft aus südlichen, südwestlichen Richtungen. Im Moment vor allem im Süden und Westen Deutschlands sehr heiß. Aber das kommt auch bis in den Osten voran. Dafür aber eben auch sommerliches Wetter. In der Nacht gibt es kaum Wolkenfelder, ein paar Quellwolken über den Bergen, etwas Nebel vielleicht in Vorpommern. Die Temperaturen sinken nur auf 19 bis 11 Grad, 19 Grad in den Städten. Da wird es schon richtig unangenehm, gut zu schlafen. Morgen Vormittag viel Sonnenschein in weiten Teilen Deutschlands. Am Nachmittag sieht es nicht anders aus. Ein paar Quellwolken können sich über den Mittelgebirgen entwickeln. Die Temperaturen liegen dann schon meist zwischen 27 und 30 Grad bis 36 Grad im Südwesten mit Seewind an der Küste und auf den Inseln. Angenehm frischer mit 21, 22 Grad. Der Wind ist meist nur schwach unterwegs, kommt aus östlichen Richtungen. Und die nächsten Tage noch ein bisschen heißer, dann langsam Schauer- und Gewittergefahr. Am Donnerstag kann es ein erstes schon mal so in der Eifel geben. Sonst überall sonnig mit bis zu 38 Grad, 38 Grad auch am Freitag. Dann schon steigende Schauer- und Gewittergefahr im Westen, so von der Eifel bis zum Niederrhein und auch in Rheinland-Pfalz. Also dann wird es ein bisschen ungemütlich und schwül heiß wird es jetzt so ziemlich überall Richtung Wochenende.
Vielen Dank, Claudia. Und nun im Anschluss empfehle ich Ihnen den Dokumentarfilm Falciani und der Bankenskandal über den Whistleblower Hervé Falciani, der für den größten Bankdatendiebstahl in der Geschichte verantwortlich ist. Um 0.15 Uhr meldet sich Gabi Bauer mit dem Nachtmagazin und wir sind selbstverständlich morgen wieder für Sie da, wenn Sie mögen.